In der heutigen Podcast-Folge lernst du von Sarah, wie du mit deinem Business nicht nur viel Geld verdienst, sondern auch deiner sozialen Verantwortung gerecht wirst. Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die nächste Folge des Female Business Whistleblower Podcast ist am Start. Das ist der Podcast für dich als Frau, für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Ich freue mich mega, denn heute habe ich einen ganz speziellen Gast hier, und zwar Sarah Friedrich. Aber bevor ich viel erzähle, komme ich erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Sarah ist seit 2019 selbstständig. Sie hatte zunächst die Idee, Consulting für Unternehmen aus der Reisebranche anzubieten. Wieso ich jetzt schmunzle, werdet ihr gleich erfahren. Was sich aber dann schnell zu Business und Social Media Consulting für Frauen entwickelt hat. Mit Beginn ihrer Selbstständigkeit hat sich für Sarah ein weiterer Traum eröffnet. 3 Wohnsitze zu haben. Ihr habt richtig gehört, 3 Stück. Und immer da sein zu können, wo ihr Herz gerade sein mag. Geträumt, getan. Im selben Jahr ist sie dann noch nach Marrakesch gezogen. Ihre Wohnung in Köln hat sie ebenfalls behalten. Und Trommelwirbel, bald kommt die 3. im Bunde dazu. Nicht etwa in London, Paris oder Mailand. Nein, es ist eine Wohnung in der Wüste. Sarah ist eine absolute Macherin und hilft Frauen, ihre Vision vom eigenen Business wahr werden zu lassen, die mutigen Entscheidungen des Lebens zu treffen, die es wirklich dafür braucht, und dann die entsprechenden Handlungen folgen zu lassen. Im Oktober geht sie bereits den nächsten Schritt. Sie bringt ihr Business auf ein nächstes Level, und zwar mit dem 1. Coaching-Festival für Frauen in der Sahara. Richtig, richtig cool. Was es damit auf sich hat, erzählt uns Sarah in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und bitte um einen großen virtuellen Applaus. Herzlich willkommen, liebe Sarah Friedrich. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Das war wirklich eine ganz wundervolle Anmoderation. Ich finde es immer spannend, wenn so jemand anders so über einen erzählt. Vielen Dank.
Sehr gerne. Und das ist so, ich denke mir manchmal immer so, redet die Person von mir? Wenn man das hört, gell? Ja, richtig schön, dass du da bist. Nimm uns doch mal mit in die Anfänge, so, wo für dich klar war, hey, ich möchte mich selbstständig machen, es geht in Richtung Consulting. Wie hast du dich damals gefühlt? Wo warst du vorher? Was hat dich dann dazu bewegt, wirklich in die Selbstständigkeit zu gehen?
Also ich habe, mein letzter fester Job in Deutschland war, dass ich als Influencer-Managerin gearbeitet habe. Damals war ich schon ziemlich frei, ich war nicht mehr ortsgebunden wirklich. Ab und zu gab es Termine, die ich vor Ort wahrnehmen musste. Aber im Großen und Ganzen habe ich schon ziemlich freies Leben geführt. Allerdings war der Job nicht so richtig spannend. Es war viel Verträge aushandeln, es war viel Zahlungseingänge kontrollieren, all solche Sachen. Also mehr so organisatorisch und so, überhaupt gar nicht kreativ. Und es gab auch wenig Spielraum, mich frei zu entfalten. Und dann habe ich 2018, was macht man heutzutage, wenn man eine Krise hat? Man schmeißt alles hin und geht erstmal reisen. Das habe ich auch gemacht. Ich bin dann so ein paar Monate um die Welt gereist und habe während der Zeit gedacht, so, ich mache mich einfach selbstständig. Und du hast ja schon gesagt, ne, am Anfang war die Idee, Consulting für Unternehmen aus der Reisebranche zu machen, weil ich kannte mich natürlich super mit Social Media aus, wie das Ganze funktioniert, und habe festgestellt, selbst große Firmen haben oft so gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Die bespielen die eher so, wie man das klassische Marketing macht, was einfach nicht so richtig funktioniert. Und so bin ich dann zurückgekommen und bin auch direkt nach Berlin auf die ITB gefahren. Das ist, glaube ich, die weltweit größte Reisemesse. Und musste zum ersten Mal in meinem Leben so mit Visitenkarten in der Hand Klinken putzen gehen. Und bin dann so die ganzen Stände hingegangen mit diesen Männern in Anzügen, die da standen und so gar keine Lust auf mich hatten. Tatsächlich hat das überhaupt gar nicht geklappt. Aber ich hatte halt mein ganzes Geld verreist. Das war tatsächlich so. Und ich musste eigentlich ab der ersten Sekunde meines Business Geld damit machen. Und habe dann gleichzeitig angefangen, während ich noch probiert habe, so irgendwie Fuß zu fassen in der Reisebranche, habe ich schon meinen Social Media, meinen Instagram-Kanal aufgebaut und habe darüber ziemlich schnell die ersten Kundinnen gefunden. Und dann hat sich das halt so in die Richtung entwickelt. Also wie gesagt, offensichtlich bin ich nicht in der Reisebranche tätig. Ich denke heute auch, das war ganz okay, weil, wie ich das beschrieben habe, so auf der Messe, diese Männer in diesen Anzügen, Es ist zwar Reisebranche, das klingt irgendwie von außen betrachtet alles sehr abenteuerlich, ist aber letztendlich auch nur ein normales Business, wo ich glaube, ich wieder nicht so richtig glücklich geworden wäre. Deswegen bin ich heute ganz glücklich darüber, dass die so ablehnend auf mich reagiert haben. Und ja, entschuldige.
Na, mega spannend. Ich möchte auf einen Punkt kurz eingehen, weil man kann das ja jetzt von zwei Seiten betrachten. Der eine sagt, ah ja, okay, die hat was versucht und ist gescheitert. Oder man kann von der anderen Seite kommen, krass, sie hat was ausprobiert und ist nur dadurch zu ihrer wahren Berufung gekommen. Wie siehst du das?
Definitiv Zweiteres. Also ich glaube, das ist auch das Geheimnis von erfolgreichen Menschen. Die fangen halt irgendwo an. Ich glaube, die wenigsten erfolgreichen Menschen haben gesagt, so, das ist die Idee, sind losgelaufen und waren sofort mega erfolgreich damit. Das Geheimnis ist wirklich einfach loszulaufen und dann die Türen zu nehmen, die sich öffnen, während man da so unterwegs ist. Und das ist bei mir ja genau passiert. Mir haben sich Türen geöffnet, durch meinen Instagram-Auftritt, durch die Frauen, die ich angezogen habe, und habe dadurch viel mehr gemerkt, was mir tatsächlich wirklich liegt und was ich wirklich machen möchte im Leben.
Cool. Ja, finde ich super spannend. Ich liebe ja den Spruch, so liebe den Prozess, weil auf diesem Weg, auf diesem Prozess lernen wir so, so viel und finden dann meistens halt das, was uns wirklich im Herzen berührt und was wir im Leben machen möchten. Du hast den Prozess gerade so schön beschrieben, vom Anfang bis hin zu deiner wahren Berufung. Gab es in der Zeit, in diesem Wandel, mal einen Moment, wo du Angst hattest oder Unsicherheit?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich höre das oft von Leuten, dass sie sagen, dass es sehr mutig ist, was ich mache, dann noch im Ausland leben, dann auch noch in Marokko, ist ja jetzt auch nicht so ein klassisches Auswandererland, ne, so Bali oder sowas, das finden alle ganz, ganz spannend und ganz schön und ganz easy. Aber tatsächlich nie. Also ich war immer sehr gefestigt da drin, zu wissen, dass das der richtige Weg. Ich glaube, auch das ist wieder so ein kleines Geheimnis. Ich habe halt irgendwann radikal angefangen, meinem Herzen zu folgen. Ich habe nicht mehr gefragt, macht das für andere Sinn? Ist das jetzt in der Sekunde das, was mir das meiste Geld bringen wird? Sondern ich habe einfach gesagt, ich mache das, worauf ich wirklich Lust habe. Und ich glaube, so mit diesem Bewusstsein, ich tue wirklich das, was mich erfüllen wird, geht so das Ganze, diese ganze Angst geht auch so ein bisschen. Also es wäre übertrieben zu sagen, dass ich nie auch mal Momente der Angst gehabt hätte oder gezweifelt hätte, aber nie wirklich stark. Also es war niemals so, dass ich im Moment gedacht habe, uff, ist das zu groß, ist das zu viel, lasse ich das lieber, gehe ich lieber vielleicht zurück, probiere es eine Nummer kleiner, das nie. Also ne, die Tendenz geht immer weiter nach oben bei mir.
Das finde ich richtig spannend, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht darum geht, keine Angst mehr zu haben oder keine Zweifel mehr zu haben, sondern dass wir einfach auf der Reise lernen, damit umzugehen. Was war für dich so der Tipp Nummer eins oder das Learning Nummer eins, wo du sagst, okay, wenn ich mal wirklich so eine Herausforderung hatte oder eine Unsicherheit, was hat mir geholfen, sie trotzdem zu bewältigen oder trotzdem weiterzumachen?
Also ich sage auch immer, dass jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Die Angst ist ja wahrscheinlich nicht ohne Grund da. Und ich nehme die auch dann tatsächlich an, wenn so ein Gefühl von Angst und Zweifel aufkommt und frage mich, warum ist das jetzt gerade da? Und ich schiebe das nicht so einfach zur Seite und sage so, ne, ich habe jetzt stark zu sein, ich habe mutig zu sein, ich ziehe das jetzt durch. Das halte ich auch für falsch, weil letztendlich hat Angst ja eine Funktion. Sie soll uns ja im besten Fall vor etwas warnen. Und ich schaue mir dann auch wirklich an, ist die Angst gerade berechtigt? Also mache ich da gerade was, was wirklich auch mich in Probleme, in Schwierigkeiten bringen könnte? Und wenn ja, wäge ich ganz klar ab. Und dadurch, dass ich halt die Angst dann ernst nehme und auch sage, ich schaue dahin, ich habe vielleicht einen Plan B schon, was passiert im schlimmsten Fall, damit kriege ich die Angst definitiv immer in den Griff. Manchmal sind es aber halt auch irgendwelche Glaubenssätze, die uns zurückhalten wollen. Die gibt es natürlich auch, ne? Denen sollten wir natürlich nicht folgen. Aber dafür braucht es auch wieder ein bewusstes Hinschauen. Also ohne da bewusst hinzuschauen. Und ich halte beide Wege für falsch. Ich halte es falsch, die Angst einfach wegzuschieben und zu sagen, ignoriere ich jetzt einfach, ich ziehe mein Ding jetzt hier durch. Aber ich halte es auch für falsch, hier einfach blind zu folgen.
Sehr schön zusammengefasst. Wir könnten jetzt schon eine halbe Stunde da weiter in das Thema gehen. Ich mache jetzt aber mal einen Schritt in eine andere Richtung. Und zwar bist du dann, du hast dich selbstständig gemacht und dann hast du dich entschieden, ich wandere aus. Nicht, wie du schon gesagt hast, nach Bali oder nach Dubai, sondern nach Marokko. Marokko, Entschuldigung. Ja, doch.
Doch, ja, war
Ja,
richtig.
das war ich gerade verwirrt, weil wir so viele Namen schon hatten. Genau. Was hat dich dazu bewegt, dahin zu gehen?
Ja, ich war 2017 das erste Mal hier und das war eine ganz besondere Reise. Ich habe einen Archäologen begleitet, der auf Satellitenbildern auf einem Tafelberg irgendwelche alten Strukturen mitten in der Sahara entdeckt hat.
Wow.
Und der war da schon mal alleine, ist aber nicht hochgekommen und ich bin zumindest vorher sehr viel geklettert und habe mich dann auf diese Reise beworben und habe gesagt, ich kann da mitkommen, ich kann mein Equipment mitbringen und wenn das vor Ort so aussieht, kann ich da sowas hinmachen, dass die anderen Teilnehmer gesichert hochklettern. Und dann war ich bei dieser Reise dabei und bin dann 250 Kilometer zu Fuß durch die Sahara gelaufen und das hat was verändert in mir. Das war eigentlich auch so der eigentliche Startschuss. Das habe ich eben so ein bisschen außen vor gelassen. Also ich war halt nicht glücklich in meinem Job und dann habe ich diese Reise gemacht und ich bin zurückgekommen und irgendwie war für mich klar, ich kann nicht mehr so weitermachen. Ich habe damals mich mit den Nomaden schon angefreundet und habe dann so ganz dramatisch eine Nachricht geschrieben. Ich saß da in Köln in meinem Büro und habe dem geschrieben, ne, habe gesagt, ist es dramatisch, ich sage, nach 2 Wochen Wüste fühle ich mich gefangen in der Stadt. Und dann kam so eine sehr schöne blumige arabische Antwort, dass ich eine Wüstenrose wäre, die die Freiheit der Welt verdient. Aber recht hatte er, ne? Also ich habe viel zu lange mich selber eingesperrt in diesem, ich möchte in die Gesellschaft passen, ich muss die passende Karriere haben und das alles. Und das war tatsächlich, war diese Reise wirklich der Startschuss von allem. Danach gab es für mich irgendwie kein Zurück mehr, keine Möglichkeit, jetzt nicht alles umzuwerfen in meinem Leben.
Boah, ich finde das gerade so bewundernswert, so inspirierend. 250 Kilometer durch die Wüste gelaufen. So, andere heulen schon rum, wenn sie 10 Minuten zum Supermarkt laufen müssen,
Ja.
um sich was essen zu holen. Wie kommt man dazu, 250 Kilometer in der Wüste zu laufen? Hattest du eine Absicht oder bist du mit einer Erwartung dahin gegangen?
Ich glaube, ich bin grundsätzlich ein sehr abenteuerlustiger Mensch und ich gehe gerne an meine Grenzen. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin sehr viel geklettert, auch gerne ungesichert geklettert. Also ich suche definitiv so die Herausforderung in meinem Leben. Und mein Name ist ja Sarah. Ich bin als Kind immer geärgert worden als Sarah Sahara. Das hat mich wahnsinnig geärgert als Kind. Heute denke ich, die hatten einfach recht. Und ich fand es einfach, also als ich diese Reise gesehen habe, war mein Ziel eher der Tafelberg und da hochzuklettern, weil ich gedacht habe, so cool, ein Tafelberg in der Wüste. Ich habe über diesen Weg gar nicht so richtig nachgedacht. Aber das ist ein klassischer Fall von der Weg ist das Ziel. Der Tafelberg war super, wir sind da hochgekommen. Ich musste nicht klettern, wir haben quasi eine Treppe hochgefunden. Also von daher, da gibt es gar nichts Spannendes. Wir haben dann ein Dorf oder die Ruinen von einem Dorf gefunden, die so 5.000 bis 6.000 Jahre alt sind. Jetzt könnte man meinen, das war so das Highlight der Reise. Tatsächlich war aber der Weg das Ziel. Also 250 Kilometer, 12 Tage waren wir insgesamt unterwegs. Zu laufen und dann, wir hatten zwar Kamele, die haben unser Essen getragen, die haben unser Wasser getragen, wir sind von Oase zu Oase gezogen, um halt Wasser, weil wir konnten nicht für 12 Tage Wasser mitnehmen. Aber ich musste schon so mein eigenes Equipment muss ich auch selber tragen, also mein Schlafsack, meine Isomatte, meine persönlichen Gegenstände, die ich dabei hatte. Und wie gesagt, ich hatte vorher mit Marokko überhaupt gar nichts am Hut. Ich kann gar nicht sagen, was mich. Ich glaube, es war so mein Abenteuergeist. Ich sagte, oh, ich kletter jetzt mal auf den Berg in der Wüste. Was das tatsächlich in mir auslösen würde, habe ich damals nicht geahnt. Hat niemand geahnt. Meine Mama, die hat mich sogar noch ermutigt, das zu machen. Und die sagt heute manchmal, ich bereue es ein bisschen, weil jetzt bist du dahin gezogen.
Hätte ich dich mal nicht ermutigt.
Ja, richtig, ja.
Mega, also bist auf diese Reise gewesen, bist da hochgekommen und dann wieder zurück nach Deutschland. Und dann war für dich klar, so geht es nicht mehr weiter. Was war dann der
Richtig,
nächste
ja.
Schritt?
Dann war das, was ich am Anfang schon erzählt habe, dass ich meinen Job hingeschmissen habe und erstmal dann quasi ein bisschen um die Welt gereist bin, um mich einmal so komplett rauszunehmen aus allen und genau. Und dann sind wir schon in 2019, wo ich mich dann selbstständig gemacht
Selbstständig
habe.
gemacht und dann ausgewandert. Und jetzt bist du da und hast nach wie vor dein eigenes Business. Du begleitest auch Frauen beim Aufbau ihrer Selbstständigkeit. Was würdest du sagen, hat sich verändert bei dir persönlich auch so von vor 3, 4 Jahren zu heute?
Definitiv hat sich meine eigene Vision geändert. Also als ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit, war einer meiner Hauptantreiber, dass ich keinen Chef mehr haben wollte, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, wann ich arbeiten kann. Auch meine Gehaltsvorstellungen waren noch so ganz bescheiden, dass ich gesagt habe, so, ach, das Leben in Marokko ist gar nicht so besonders teuer. Wenn ich so 2.500 € jeden Monat habe, dann bin ich schon so richtig glücklich. Das waren so meine Hauptantreiber. Und das sage ich auch oft zu den Frauen, mit denen ich arbeite. Der Antreiber darf auch ruhig erstmal so klein. Also, sie müssen nicht alle diese große Vision haben. Wir verändern jetzt die ganze Welt mit dem, was wir machen. Es darf erstmal so ein bisschen egoistisch sein. So, ich möchte Selbstbestimmtheit leben mit meinem Business und ich möchte den Geldbetrag haben, den ich brauche, der für mein Leben gut ist. Und mittlerweile hat sich das geändert. Also, mittlerweile ist ein ganz großer Antreiber für mich, Frauen zu empowern, dass sie dieselben Schritte gehen wie ich, was auch immer das für sie bedeutet. Es sollen ja nicht alle auswandern. Ich habe ganz
Kommen
viele
alle
Mütter
nach
bei mir,
Marokko.
ja, alle zu mir.
In die
Mehr Platz
Wüstenwohnung.
hier. Ja, genau. Muss vielleicht was Größeres anbieten. aber ich hab zum Beispiel ganz viele Mütter bei mir im Coaching, die sagen, ich möchte freier arbeiten. Ich möchte mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen können. Aber ich möchte auch meinen Kindern vorleben, dass diese Hustle-Culture, dass dieses Kaputtarbeiten, dass das nicht gut ist. Also die sagen auch ganz bewusst so, ich will meinen Kindern nicht vorleben, dass es normal ist, nicht die ganze Zeit nicht zu Hause zu sein, dass es normal ist, ständig erschöpft zu sein. Und das ist für mich ein ganz großer Antreiber. Und dann sind wir dann doch ein bisschen in dem Punkt angekommen, dass ich denke, ich möchte schon gern die Welt verändern. Also ich fange bei mir selber an und trage es jetzt weiter, dass ich anderen Frauen auch helfe. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel ist dazu, die Welt zu verändern. Wir fangen alle bei uns selber an. Also wenn ich einfach nur mein Leben zu einem besseren ändere, dann habe ich schon einen guten Beitrag geleistet. Und ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und probiere anderen Frauen dabei zu helfen, ihr Leben zu einem besseren zu verändern.
Richtig, richtig schön gesagt. Ich gehe nochmal auf den Punkt mit dem Geld ein, um das anfangs angekündigte nochmal diesen Loop zu
Stimmt, da war
schließen.
ja was.
2.500 €, da denkt sich jetzt vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, war, wenn ich 2.500 € mit meiner Selbstständigkeit verdienen könnte und Umsatz machen könnte, das wäre ja mega. Der andere denkt, war alles ist jetzt zu wenig. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Höhe des Betrages, das darf jeder für sich selber entscheiden. Vielmehr geht es darum, so dass oftmals Geld mit negativen Dingen assoziiert wird. Also, dass wir sagen, ja, wenn ich viel Geld verdiene, dann bin ich asozial oder Reiche sind sowieso unsympathisch oder gucken nur auf sich, haben eine teure Uhr, ein teures Auto, ein großes Haus. Du siehst das ein bisschen anders, oder?
Das war auch gerade in der Anfangszeit, hatte ich auch noch diesen Glaubenssatz ganz gefestigt, der sehr schön daherkommt, der bodenständig klingt. Ich brauche ja nicht viel, um glücklich zu sein. Das klingt total nett. Und das, ne, wenn ich mir so, ja, die ist auf dem Boden geblieben. Ne? Und es stimmt auch, ich brauche auch nicht viel, um glücklich zu sein. Das würde ich auch heute noch beschreiben. Ich kann in der Wüste, durch die Wüste laufen, habe gar nichts und bin der glücklichste Mensch der Welt. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht trotzdem viel Geld verdiene für das, was ich da tue. War was, was ich für mich auch erstmal auflösen musste, dass nicht viel brauchen nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem viel haben kann. Und ich war immer schon ein sehr sozialer Mensch, der auch viel sich sozial engagiert hat. Und ich habe zum Beispiel auch hier in Marokko vielen Leuten mit ihrem Social-Media-Auftritt einfach um kostenlos geholfen. Auch gerade während der Corona-Zeit war ja hier gar nichts und da habe ich wirklich viel auch gemacht. Und ich habe aber irgendwann auch erkannt, wenn ich erstmal gucke, dass ich selber versorgt bin, habe ich ja viel mehr Kapazitäten frei, um auch anderen zu helfen. Und wenn ich dann tatsächlich immer noch dabei bleibe, ich brauche ja nicht viel, um glücklich zu sein, dann kann ich ja all das Geld, was übrig ist, kann ich ja nutzen, um es wieder in irgendwas Besseres zu investieren. Also ich habe für mich erkannt, dass das Geld ein viel größerer Hebel ist und dass ich nicht asozial bin, weil ich viel Geld habe, sondern im Gegenteil. Ich kann sehr viel sozialer sein, wenn ich viel Geld habe.
Ich glaube tatsächlich auch, dass das viel Geld, respektive viel Umsatz zu machen mit seinem Unternehmen, dir hilft dabei, noch viel mehr Gutes zu tun, weil du musst ja erstmal auch eine gewisse Bekanntheit aufbauen, eine gewisse Reichweite. Menschen müssen dich finden und umso mehr Geld du zur Verfügung hast, kannst du investieren in Weiterbildung, in Werbung, in was auch immer. Dadurch erreichst du noch mehr Menschen. Das heißt, du kannst noch mehr Menschen helfen, in deinem Fall sie zu empowern, ihre Stärke zu finden, die mutigen Entscheidungen zu treffen. Und wenn halt wenig oder kein Geld da ist, dann dreht man sich halt immer in diesem Kreis und kommt auch nicht wirklich weiter oder kann nicht den richtigen Schritt gehen. Daher finde ich das mega spannend. Was hast du da für konkrete Tipps für alle, die jetzt zuhören und sagen, hey, krass, ja, ich bin gerade an dem Punkt und in meinem Hirn geht es gerade richtig ab und da kommen alle möglichen Glaubenssätze. Du hast vorher gesagt, du musstest das für dich auch auflösen. Was hast du konkret gemacht?
Tatsächlich kann ich gar nicht sagen, ich habe so diese eine Sache gemacht und dann war der auf einmal da. Also ich habe mich sehr viel mit Glaubenssätzen beschäftigt, weil das ja auch in meiner Arbeit eine große Rolle spielt. Und tatsächlich lohnt es sich, glaube ich, auch tiefer zu graben. Also Glaubenssätze sind ja nicht immer so, wir haben da diese Glaubenssätze, die relativ an der Oberfläche so, reiche Menschen sind arrogant, ich will nicht gierig wirken. Das sind so Sachen, die so ziemlich schnell kommen, die so an der Oberfläche sind. Meine Erfahrung ist aber, dass es damit oft nicht getan ist und damit deckeln wir uns. Ich war dann bis zu einem gewissen Punkt war ich erfolgreich und habe dann aber auch so ein Plateau erreicht, wo es nicht mehr weiterging. Und erst als ich dann gedacht habe, da muss noch irgendwas anderes dahinter stecken. Ich hatte das alles schon wunderbar in meinem Kopf sortiert. Ne? Reiche Menschen sind nicht schlecht. Ne? Ich bin nicht gierig, nur weil ich angemessen bezahlt werden möchte und sowas. Und erst als ich geschafft habe, noch mal eine Spur tiefer zu buddeln und dann, ich habe ja gesagt, mit dieser Glaubenssatz, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, den habe ich mir oft vorgesagt. Ne? Der war mir ganz bewusst, der war präsent da. Ich habe nur nicht verstanden, dass es ein Glaubenssatz ist, der mich klein hält. Und das ist halt auch ein Perspektivwechsel, auch bei Glaubenssätzen zu machen und nicht nur so die offensichtlichen bearbeiten, sondern einfach auch mal gucken, was steckt denn da noch immer. Und ich glaube, es gibt immer so Anzeichen, wie bei mir war es so ein Plateau, was ich erreicht habe. Ich habe so ein gewisses Umsatzziel erreicht und dann gab es so eine Stagnation. Natürlich, wenn ich sage, ich brauche nicht viel, dann kriege ich ja auch nicht mehr. Ich hatte ja schon viel, ne, im Vergleich zu dem, was ich ursprünglich mal gesagt habe. Natürlich limitiere ich mich da selber, wenn ich mir dann erzähle, ich brauche nicht viel. Und das war so der Schlüssel für mich. Also auch mal zu gucken, wo hakt es tatsächlich? Also das sowas auch als Weckruf zu nehmen und sagen, da muss irgendwas dahinter stecken. Das liegt nicht daran, dass jetzt gerade irgendeine Krise ist. Das liegt nicht daran, dass die Follower doof sind und jetzt einfach nicht mehr kaufen, sondern es lag definitiv an mir. Also Selbstreflexion ist da auf jeden Fall mein größtes Stichwort für.
Richtig, richtig spannend. Ich glaube, dass viel zu wenige wirklich in die Tiefe gehen, weil natürlich kann das auch wehtun. Es kann halt neue Herausforderungen mit sich bringen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir nur dadurch wirklich weiterkommen und weiter wachsen können und dieses Plateau, wie du es schön beschrieben hast, dann eben auch erhöhen oder verändern können. Weil sonst bleibt halt so, wie es ist. Ist auch nicht schlecht, wenn man sich dafür entscheidet, ist super. Aber du hast ja größere Ziele und größere Visionen. Dein Next Step ist ein Festival in der Wüste. Wie kommt man zu einem Festival in der Wüste, Sarah in der Sahara, zu organisieren?
Ja. Es ist tatsächlich als Scherz, hat es angefangen. Ich habe schon Coaching-Reisen für meine Kunden in die Wüste veranstaltet. Also offensichtlich hängt mein Herz in der Wüste, das können wir jetzt mal festhalten. Und das ist auch tatsächlich der Ort, wo ich diese allererste Reise hingemacht habe. Das ist wirklich ein ganz besonderer Ort mit ganz besonderen Menschen. Mir fällt es immer schwer, das zu beschreiben, aber der hat wirklich was Magisches. Und alle Leute, die ich da hinbringe, sagen dasselbe. Die sagen, das ist wirklich ein ganz besonderer Ort mit einer ganz besonderen Energie. Und ich glaube auch, also ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der längere Zeit wirklich in der Wüste verbracht hat. Also nicht nur so ein Touri-Tipp, sondern wirklich mal in die Wüste gefahren ist, mit dem das nicht irgendwas gemacht hat. Also die Wüste hat irgendwas Spezielles, die dich irgendwie so back to the roots bringt. Auf jeden Fall habe ich mit meinen Kunden auf dieser Reise in so einer wunderschönen malerischen Oase gesessen. Wirklich sieht aus wie so eine Filmkulisse. Und da haben wir gesessen und ich weiß nicht mehr den genauen Zusammenhang. Aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich irgendwann gesagt habe, so haha, und nächstes Jahr mache ich ein Festival. Und die nächste Sekunde war ich so, eigentlich gar keine schlechte Idee. Und da sind wir auch wieder bei dem, ne, ich bin halt echt eine Macherin. Mir fällt es relativ leicht, danach auch so die nötigen Schritte einzuleiten. Ich habe eine Idee und da, auch das wieder, ne, ich habe diese Idee von Herzen geliebt, diese Idee, Frauen zu empowern, aber auch die Frauen aus der Region zu unterstützen. Das war direkt so wie so ein großes Big Picture in meinem Kopf. Und ich habe gesagt so, ich liebe die Idee einfach und dann bin ich da einfach gefolgt. Ich habe, glaube ich, am gleichen Tag auch das Festival organisiere ich mit dem gleichen Nomaden, der mich beim allerersten Mal durch die Wüste geguidet hat. Der hat mittlerweile ein Camp und der war natürlich auch bei der Reise mit meinen Kunden dabei. Und ich bin direkt hingesagt, Mustafa, ich hab Bock, ein Festival zu machen, machst du mit? Und Marokkaner, für die ist immer alles gar kein Problem. Maschi Muschkil bedeutet kein Problem. Und er war direkt, Maschi Muschkil machen wir, alles gar kein Problem. Das liebe ich auch an diesem Land. Es ist nie irgendein Problem. Es gibt immer eine Lösung hier. Und dann habe ich die Reise beendet und bin dann in die Planung gegangen. Und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Mir geht es darum, die Frauen, die Festival-Teilnehmerinnen zu empowern. Aber auch die Menschen in der Region, speziell die Frauen. Und da sind wir vielleicht auch wieder nochmal bei dem Punkt, dass man Gutes tun kann. Also man muss auch nicht erst ganz viel Geld haben, um den nötigen Hebel zu haben, sondern auf dem Weg zu viel Geld kann man auch schon gewisse Standards für sich festlegen, um anderen Menschen was Gutes zu tun.
Mega. Und was passiert jetzt bei dem Festival? Und wann findet es statt, genau? Im Oktober, also, oder?
Genau, 24. bis 29. Oktober findet es statt. Wir sind insgesamt mit mir 4 internationale Coaches. Der Schwerpunkt hat sich ein bisschen verlagert. Also ich komme eher so aus dem Business-Coaching-Kontext. Darum wird es nicht gehen. Alles, was man da macht, kann man auch für Business verwenden, aber nicht ausschließlich. Yeah. Ich sage sowieso immer, Business-Aufbau ist sowieso Persönlichkeitsentwicklung hoch 10. Yeah. Deswegen passt das trotzdem ganz gut. Also wir sind insgesamt 4 Coaches. Wir haben 12 verschiedene Workshops. Es gibt 2 Zeremonien, es gibt jeden Tag Yoga. Also es wird auch richtig viel geboten auf dem Festival. Und es ist wirklich mitten in den Sanddünen, mitten im Nirgendwo. Also es ist auch nicht der leichteste Einstieg ins Festival-Business. Also wir müssen so ungefähr 2,5 Stunden mit dem Jeep vom letzten kleinen Wüstenstädtchen fahren. Also es ist logistisch auch eine riesen Herausforderung, die ganzen Menschen dahin zu bringen, aber auch das ganze Wasser. Wir sind ja schließlich in der Wüste, da ist nicht einfach ein Wasserhahn, den wir aufdrehen können. Das ist eine riesen logistische Herausforderung. Und von Anfang an, als ich die Idee für das Festival hatte, habe ich gleich gesagt, mir ist es aber auch wichtig, die Menschen der Region zu stärken, vor allen Dingen die Frauen. Weil in der Nähe von der Festival-Location gibt es ein kleines Dorf, wo sich Nomaden niedergelassen haben. Also die ziehen nicht mehr so ganz klassisch rum, aber die haben noch ein sehr, sehr einfaches Leben. Die wohnen in ganz einfachen Steinhütten, machen Ziegenwirtschaft, haben ein paar Kamele. Und die Frauen vor allen Dingen haben so gut wie keine Chance, ein eigenes Einkommen zu erzielen. Und zum Glück habe ich mit Mustafa da auch einen wirklich offenen Geschäftspartner an der Hand. Der ist gerade schon unterwegs, in den Familien mit den Frauen zu sprechen, weil ich gesagt habe, ich fände es toll, weil selbst die klassischen Frauentätigkeiten in den Wüstencamps, da werden von Männern durchgeführt. Also sowas wie in der Kochen, Zimmermädchen. Könnten wir jetzt meinen, sind so klassische Frauentätigkeiten, werden da aber tatsächlich auch von Männern besetzt. Und ich möchte die Frauen einladen, dass sie auf dem Festival arbeiten, in der Küche als Zimmermädchen, Geschirr abräumen, was auch immer. Das habe ich auch total da bin ich auch total glücklich mit. Das habe ich total an Mustafa abgegeben. Der kümmert sich um das alles, wie das so den ganzen Ablauf. Da muss ich mich gar nicht drum sorgen. Der spricht jetzt schon mit den Familien, weil das natürlich da auch eine Familienentscheidung ist noch. Das ist nicht so, dass die Frau sagt, cool, ich gehe jetzt mal arbeiten, sondern da ist das noch, da wird das so besprochen. Und es ist auch so, dass die Frauen wirklich viel Arbeit zu Hause zurücklassen. Also die sitzen da nicht den ganzen Tag und machen nichts. Die haben wirklich richtig viel zu arbeiten. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesen Frauen und von dem Leben, was die führen. Und die zweite Möglichkeit für die Frauen, Geld mit dem Festival zu verdienen, ist, dass sie ihre eigenen handgefertigten Produkte verkaufen. Also die können doch Teppiche selber handknüpfen, die machen wunderschöne Henna-Tattoos, Teemischungen von Teekräutern, die da irgendwie so biologisch in ihrem Garten angebaut worden sind. Ehrlich gesagt weiß ich auch so gar nicht ganz genau, was da alles kommen wird, weil es sowas wirklich vorher noch niemals gab. Und die dürfen dann 100% der Einnahmen natürlich behalten. Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie nichts verkaufen, was ich glaube nicht passieren wird, also was gibt es Schöneres, wenn eine Frau, eine Teilnehmerin der anderen Frau das Geld wirklich in die Hand gibt und weiß, es kommt zu 100% auch da an, wo es ist. Und sie kriegen ja auch was ganz Besonderes zurück. Aber für den Fall, dass sie das nicht verkaufen, kriegen die von mir ein kleines Gehalt gezahlt. Weil, wie gesagt, die lassen so viel Arbeit zu Hause zurück, die entweder vor- oder nacharbeiten möchten. Und ich möchte, dass da niemand sitzt und irgendwie ins Strudeln gerät und nicht irgendwie einen Benefit davon hat am Ende.
Wow. Richtig, richtig schön. Also ich bin tief beeindruckt und finde das mega, dass du einfach sagst, hey, da ist eine Idee, ein Gedanke, finde ich cool, mache ich, setze ich um. Und ich habe jetzt gerade, wo du erzählt hast, ist in meinem Kopf so ein Film abgelaufen, ja, wie das dann da aussieht, was dann da die Leute machen, wie viele Leute da zusammenkommen. Das ist ja eine unglaublich krasse Organisation. Wie viel Zeit hast du jetzt dafür gebraucht?
Ich bin auch super schnell bei sowas. Also die Idee hatte ich. Fertig. Das ist aber auch was, das gehört auch zu den Dingen. Dinge sind nur so schwer, wie wir sie uns machen. Natürlich könnte ich mir jetzt einreden, oh mein Gott, ein Festival zu veranstalten, das ist so krass anstrengend und es ist so viel. Ohne Frage, ich arbeite gerade für 5. Ich achte aber trotzdem immer noch sehr darauf, dass ich mich nicht überarbeite. Und theoretisch hätte das Festival schon letztes Jahr, also die Idee hatte ich im März, theoretisch hätte es letztes Jahr im Oktober schon stattfinden können. Ja. Ich habe mich da tatsächlich selber ein bisschen gebremst, weil ich gesagt habe, das ist so ein großes Ding. Und ehrlich gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben auch nur annähernd was in die Richtung gemacht. Ich habe noch nicht ein Event in meinem Leben organisiert. Und das Erste, was ich mache, ist ein Festival. Überraschung.
Warum klein starten, wenn es gut geht, Sarah?
Richtig, genau. Und ich habe mich dann halt selber ein bisschen gebremst und habe gesagt, ich gebe mir mehr Zeit, weil ich es ja noch nie gemacht habe und nicht so weiß, was mir für Hürden vielleicht auf dem Weg noch so begegnen könnten, die ich jetzt noch so gar nicht im Kopf habe. Bis jetzt sind mir noch keine großen begegnet. Also ich denke, es hätte letztes Jahr im Oktober stattfinden können, aber ich bereue es jetzt auch nicht. Also es ist auch schön, Zeit zu haben. Ich genieße auch tatsächlich den Prozess. Du hast am Anfang auch mal gefragt, ob ich nicht auch mal Angst habe vor Dingen. Also das Festival hat mir tatsächlich, das war das erste Mal in meinem Business, dass ich auch Angst habe, weil ich jetzt auch so viel Verantwortung für andere Menschen trage. Das Camp muss vergrößert werden, das ist ein hohes Invest auch für Mustafa. Es ist nicht mehr so, dass ich sage, wenn das schief geht, dann habe ich ein Problem, sondern wenn das schief geht, dann haben auch andere. Und das war was mir tatsächlich auch Druck gemacht hat, dass jetzt so andere, das Schicksal, das klingt jetzt dramatisch, von anderen Menschen mit dranhängt. Aber ich habe mich dann auch da wieder zurückgenommen und habe gesagt, das ist so mein Mantra, ein Festival zu organisieren macht Spaß und 60 Tickets verkaufen ist einfach.
Das war jetzt nämlich gerade meine Frage gewesen, wie viele kommen da hin?
60. Ja, 60.
Okay. Cool. Hast du noch Plätze frei?
Habe ich. Der Verkauf hat noch gar nicht gestartet. Der startet jetzt im März. Genau.
Okay, ja, cool. Dann passt das ja perfekt auch mit der Folge. Dann werden wir die gleich im März ausstrahlen. Yay. Und schön die Werbetrommel schlagen. Ich finde es eine mega coole Idee. Und was mich zum Abschluss nochmal interessieren würde, du bist ja, hast du eh gesagt, eine Macherin und ich bin mir sicher, du inspirierst ganz, ganz viele Menschen, auch ganz viele von denen, die jetzt hier zuhören. Wer inspiriert dich? Woher holst du diese ganze Motivation?
Lustigerweise ist es eine Frage, die ich öfters gestellt bekomme und ich habe tatsächlich nicht so klassische Vorbilder. Ich denke da schon eine ganze Weile drüber nach. Es gibt tatsächlich niemanden, ich finde, es gibt wahnsinnig inspirierende Menschen auf dieser Welt, wo ich denke, das ist mega cool, was die da machen oder was die erreicht hat, ist richtig toll. Aber ich habe tatsächlich nicht so klassischen Vorbild, dass ich denke, wow, so möchte ich das auch mal machen oder den Weg verfolge ich jetzt. Ich ziehe da ziemlich stark mein eigenes Ding durch.
Vielleicht ist genau das
der
Weg zum Erfolg. Who knows? Weil oftmals durch zu viele Vorbilder lässt man sich auch von seinem eigenen Weg abbringen. Zum Abschluss noch, ich habe vorher schon zum Abschluss gesagt, jetzt fällt mir gerade noch eine Frage
ein. Okay.
Ich sage immer 2 Stichpunkte auch so pro Gespräch, in welche Richtung ich gehe und nachher kommen immer noch eine Frage. Die möchte ich dir gerne noch stellen. Wenn du jetzt nochmal am Anfang wärst von deiner Selbstständigkeit, weil viele, die hier zuhören, vielleicht gerade am Anfang stehen in den Startlöchern, wissen nicht so richtig, gehe ich links, gehe ich rechts. Was hast du für Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Was hat dir am Anfang geholfen?
Jetzt warst du leider kurz weg. Ich habe die Frage nicht gehört.
Entschuldigung, ich wiederhole sie gerne nochmal. Ist ein bisschen weit von den Tiroler Bergen nach Marokko.
Ja, vielleicht.
was hat dir am Anfang deiner Selbstständigkeit geholfen, um da in die Umsetzung zu kommen? Jetzt bist du eine Macherin, klar, aber viele, die zuhören, tun sich vielleicht auch jetzt momentan noch schwer, weil zu viel Angst oder zu viel Respekt auch vor der Situation ist.
Also mein Tipp ist vor allen Dingen, wie gesagt, ich nehme jede Angst ernst und wenn eine Frau am Anfang noch größere Ängste hat und Probleme hat, in die Umsetzung zu gehen, schaue ich immer als erstes hin, ist es wirklich schon 100% das, was sie machen möchte? Weil viele starten mit einer Idee, die immer noch sehr gebremst ist, die immer noch sehr an die Erwartungshaltung der Gesellschaft, an was auch immer angepasst ist und noch nicht so richtig 100% das, was sie wirklich selber möchte. Weil ich glaube, der größte Antreiber, den man haben kann, ist wirklich das zu machen, was man selber 100% machen möchte. Und dann klappt es auch mit der Umsetzung. Dann klappt es auch einfacher, diese Ängste zu überwinden, weil, wie du auch gesagt hast, das Ziel ist nicht, keine Angst zu haben, sondern das Ziel ist, mit der Angst umgehen zu können. Und wenn wirklich eine Frau am Anfang noch Probleme hat, dann ist mein allererster Rat, guck mal ganz offen und ehrlich hin, ist es wirklich schon richtig das, was du machen möchtest, oder ist es irgendwie immer noch so eine angepasste Variante von dem, was du machen möchtest?
Richtig, richtig gut. Danke vielmals für deine Zeit, für diese
Offenheit, sehr gerne,
für die sehr, sehr vielen wertvollen Tipps und für diesen Austausch. Ich bin mir ganz sicher, dass du extrem viele hier jetzt gerade inspiriert hast und motiviert hast, auch ihren nächsten Schritt zu gehen. Wenn jetzt jemand sagt, hey, I'm on fire, richtig cool, ich komme zum Festival, oder er will den Weg zu dir, zu Sarah in die Sahara finden, wo finden die Zuhörerinnen?
Also, ich habe natürlich Webseiten, Instagram und alles. Also, mein Coaching-Business findet man unter divisionären.de oder divisionären bei Instagram. Und das Festival haben wir noch gar nicht gesagt, wie es heißt. Das heißt The Desert Sisters, cool. Weil ich halt auch diesen Gedanken von Schwesternschaft sehr unterstützen möchte. Deswegen sind wir alle Wüstenschwestern und nennen uns auch so. Und das ist thedesertsisters.com, die Webseite. Da findet man auch schon. Manchmal vergesse ich die deutschen Wörter hier. Zeitplan und alles, auch ja. Infos über die einzelnen Workshops, über die einzelnen Coaches und natürlich auch auf Instagram, da sind wir auch.
Mega, richtig cool. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ich werde auf jeden Fall fleißig Werbung machen. Finde ich mega, mega cool. Wir verlinken
alles. Vielen Dank.
Ich danke dir, du liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Und ich wünsche dir ganz viel Freude, viel Erfolg bei der Umsetzung. Wir sehen und hören uns bald wieder. Die Abschlussworte gehören immer meiner Gästin in dem Fall. Was möchtest du den Zuhörerinnen noch mitgeben?
Ich hoffe einfach, dass ganz viele Schwestern diesen Podcast hören, dass ganz viele Frauen sich inspiriert fühlen, ihr eigenes Ding durchzuziehen, auch wenn sie nicht zu dem Festival kommen, weil das ist mein größtes Anliegen. Ich möchte möglichst viele Menschen glücklich auf dieser Welt sehen.
Punkt. Was gibt es Schönes als Abschlusswort? Vielen Dank, liebe Sarah. Alles Liebe, alles Gute und bis bald. Ciao.
Ciao.